Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bei uns geht es heute um das Weggehen und Wiederkommen. Wir fragen nach, wie können ländliche Regionen attraktiver werden für jüngere Generationen? Wie können sie Abwanderung stoppen? Außerdem schauen wir nach Süddeutschland, wo die traditionelle Walz, also die Wanderschaft von Handwerkern, nach ihrer Gesellenprüfung immer digitaler wird. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Aus aktuellem Anlass schauen wir aber erstmal zunächst nach Sachsen-Anhalt. Dort hatte sich das Aus für Bildungsministerin Eva Feusner schon länger angedeutet. Zuletzt, als Ministerpräsident Rainer Haseloff den Streit über die von ihr gestrichenen Skifreizeiten zur Chefsache machen musste. In einer zweistündigen Krisensitzung räumte er vor einigen Wochen die umstrittene Entscheidung dieser Ministerin ab. Am Wochenende hatte Ministerpräsident Rainer Haseloff dann endgültig genug und entließ die CDU-Ministerin. Niklas Ottersbach ist unser Korrespondent vor Ort. Wie genau begründet der Ministerpräsident denn seine Entscheidung?
Also eine genaue Begründung liefert der Ministerpräsident nicht. Das heißt, auf Ersuchen der CDU wird die Bildungsministerin entlassen. Das heißt, CDU-Politikerin Eva Feusner wurde von ihren eigenen Leuten fallen gelassen oder großen Teilen davon, von dieser CDU-Fraktion. Und das Ganze hat auch eine Vorgeschichte, die sich im Groben zusammenfassen lässt. Feusner kommuniziert zu wenig in die eigene Fraktion hinein, auch in die Lehrergewerkschaft hinein und auch mit den Elternvertretungen läuft es nicht so gut. Und das erzeugt Widerstände. Also so wollte die Bildungsministerin im neuen Schulgesetz die Mindestklassengrößen erhöhen, damit weniger Lehrer mehr Schüler unterrichten. Und da gab es dann krachenden Widerstand, erst aus den Landkreisen und dann auch noch aus den drei Städten, Halle, Magdeburg und Dessau. Und im Prinzip hat die eigene Koalition und auch ihre eigene Fraktion den Kern ihres neuen Schulgesetzes gecancelt. Daraufhin hat die Ministerin eine neue Kürzung vorgenommen, die Streichung von Skifreizeiten. Das war dieser Krisengipfel. Das kann man auch inhaltlich begründen, weil Kernunterricht ist wichtig und bei diesen Freizeiten fehlen dann halt viele Lehrer oder sammeln Überstunden an und fehlen dann anschließend. Aber das hat im Prinzip schon das Fass zum Überlaufen gebracht. Dann gab es diesen ominösen Krisengipfel in der Staatskanzlei. Ergebnis, Feusner musste zurückrudern, die Skikurse wird es weiterhin noch geben. Und verkündet hat das Ganze eben nicht sie selbst, sondern der Ministerpräsident, der ein paar Meter neben ihr stand. Eva Feusner hat nämlich einen Maulkorb bekommen von der eigenen Fraktion. Und vor 2,5 Wochen war das so eine Art Burgfrieden, der eben nicht gehalten hat, weil die Ministerin hat mit sogenannten Organisationserlassen das neue Schuljahr vorbereitet und darin waren Kürzungen bei den Förderbedarfen drin. Das hat vor allem die Grundschulen erzürnt. Es gab da einen offenen Brief von 102 Grundschulleitern und auch die Förderschulen, die sind auch noch auf die Barrikaden gegangen. Alles in den letzten Wochen und das kam dann tröpfchenweise auch bei den Abgeordneten an. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die CDU-Fraktion sich gesagt hat, ein Jahr vor der Landtagswahl, wollen wir mit dieser Ministerin in den Wahlkampf gehen? Nee, wollen wir nicht und machen jetzt einen Strich drunter und sägen sie ab.
Ja, und wie hat Eva Feusner selbst auf ihre Abberufung reagiert?
Gar nicht. Also das ist ja das Bemerkenswerte. Die Kündigung wurde gestern Abend um 20.48 Uhr verschickt, also von der Staatskanzlei verkündet. Heute beginnen die Schulferien und auch Eva Feusner ist ab heute im Urlaub und jetzt auch sowieso nicht mehr im Amt. Und die Tage davor war sie unterwegs in Sachen Bildungsministerkonferenz. Das war wohl der Grund, weshalb das Ganze so holter die Polter zum Ferienbeginn reingeplatzt ist.
Also keine Reaktion von Eva Feusner. Gibt es denn andere Reaktionen?
Naja, selbst in der CDU-Fraktion habe ich heute vom einen oder anderen rausgehört, waren wohl einige überrascht, dass es dann doch so schnell ging. Eine offizielle Stellungnahme von der Fraktion habe ich nicht bekommen. Da soll ich mich doch bitte an den Ministerpräsidenten wenden. Der wiederum ist mit seinem Kabinett gerade auf dem Weg nach Brüssel. Also keiner so richtig auskunftsfähig. Das ist eben auch unangenehm, ein interner Knatsch, der letztendlich zu einer Entlassung geführt hat. Also da hält man sich weitgehend bedeckt. Von der Opposition und auch von der Lehrergewerkschaft GEW lautet der Tenor, die Bildungsministerin ist weg, die Probleme bleiben, der eklatante Lehrermangel und auch das fehlende Geld, um zum Beispiel pädagogische Mitarbeiter weiterhin einzustellen. Also die Bildungsministerin ist nicht nur an der eigenen Fraktion gescheitert, sondern auch zum Beispiel am Finanzministerium.
Nachfolger soll ja Jan Riedel werden. Was wissen wir denn jetzt schon über diesen Nachfolger?
So sehr viel wissen wir noch nicht. Er ist Schulleiter in Halle am Lionel-Feininger-Gymnasium. Das ist in der Endauswahl zur Schule des Jahres. Also ist eine sehr erfolgreiche Schule. Ich habe den Mann auch vor 5, 6 Jahren mal kennengelernt als Schulleiter nach dem Terroranschlag von Halle. Da war er sehr offen, als es darum ging, wie es den Schülern jetzt geht nach diesem Terroranschlag. Er ist Stadtratsvorsitzender in Halle, also von der CDU-Fraktion. Wird auch von der Opposition als umgänglichen Typen beschrieben, aber viel bleibt ihm ehrlich gesagt nicht, weil es ist noch ein Jahr bis zur Landtagswahl, was ich so höre im Sinne von Schadensbegrenzung. Das heißt, diese Organisationserlasse, die Ministerin, die Eva Feusner da noch vorgenommen hat, da wird es wahrscheinlich darum gehen, das eine oder andere zurückzudrehen, die Kürzungen, um noch einigermaßen gesichtswahrend aus dieser Sache rauszukommen. Und das wird sicherlich auch ein Thema sein. Dieser Mann ist im Endeffekt dann im Wahlkampf nicht das Gesicht der Krise, sondern so mehr oder weniger so ein halber Neuanfang und kann als Person nicht verantwortlich gemacht werden für die Bildungsmisere.
Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feusner muss ihr Amt aufgeben, was über die Gründe für ihre Entlassung bisher bekannt ist und welche Aufgaben auf ihren Nachfolger Jan Riedel warten. Darüber hat uns hier in Campus und Karriere unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach informiert. Vielen Dank nach Magdeburg. Viele ländliche Regionen im Osten verlieren seit Jahren junge Menschen. Lebten in den 1990er Jahren noch 4,5 Millionen im Osten Deutschlands, waren es im vergangenen Jahr rund 2 Millionen junge Erwachsene weniger. Sie gehen weg für Ausbildung oder Studium und oft kommen sie nicht zurück. Das hat Folgen: weniger Nachwuchs in Vereinen, Fachkräftemangel in Unternehmen, geschlossene Jugendclubs. Eine neue Studie vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat sich genau angeschaut, warum junge Menschen wegziehen und was Kommunen tun können, damit sie bleiben oder zurückkommen. Reden wir drüber mit Katharina Hinz. Sie leitet das Institut. Frau Hinz, Sie haben für diese Studie unter anderem mit jungen Menschen aus 8 ländlichen Kommunen gesprochen, die mit innovativen Maßnahmen versuchen, die Abwanderung zu stoppen. Was sind das für Maßnahmen, zum Beispiel für den Bereich Bildung?
Zum einen ist es super wichtig, Nachmittagsangebote nicht nur jetzt für kleine Kinder, sondern eben auch für Jugendliche zu schaffen. Also das Thema Jugendclub, Jugendzentren, aber auch ganz normale Treffpunkte für Jugendliche ohne pädagogisches Angebot, wo sich Jugendliche einfach mit Gleichaltrigen treffen können und Freundschaften schmieden können. Das ist super wichtig als Bindemitglied oder Klebemittel, wie ein Bürgermeister das ausgedrückt hat, für später, dass sie eine positive Bindung zum Heimatort entwickeln und dann später zurückkehren. Oder Vereine, in denen sie sich engagieren können, zum Beispiel wie die Freiwillige Feuerwehr, aber auch andere Freizeitmöglichkeiten. Das ist sehr wichtig für gerade die Jüngeren unter ihnen.
Vor allem junge Frauen ziehen weg. Was müssen Kommunen über ihre Motive wissen, beziehungsweise wie können Kommunen dagegen steuern?
Für junge Frauen, aber natürlich auch junge Männer, die später darüber nachdenken, eine Familie zu gründen, ist natürlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig. Sie gucken dann, wenn sie gerne in ihre Heimat zurückgehen möchten, auch danach, sind Großeltern vielleicht da, die Kinderbetreuung übernehmen können, aber natürlich auch, sind Kindergärten da, wie sieht es aus mit dem Freizeitangebot, Betreuungsangebot am Nachmittag. Das sind wichtige Voraussetzungen eben, dass sich junge Eltern dann eben für eine Rückkehr in die Heimat entscheiden.
Und wie können Kommunen junge Menschen beruflich an sich binden, damit sie gar nicht erst weggehen?
Vielen jungen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viele Möglichkeiten sie eigentlich haben in ihrer Region, um eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. Und hier ist es super wichtig, möglichst früh Schülerinnen und Schüler und Unternehmen zusammenzubringen, damit sie die Perspektiven kennen, also damit sie informiert sind, was gibt es überhaupt für Unternehmen in meiner Region, was für Ausbildungsmöglichkeiten habe ich. Und da ist ein sehr positives Beispiel die Gemeinde Steinbach-Hallenberg in Thüringen, die eben eine Entdeckungsreise in Berufswelten organisiert hat, auch unterstützt durch eine Stiftung. Und hier ist es gelungen, frühzeitig eben schon in der 6. Klasse Schülerinnen und Schüler an der Schule eben auch mit Unternehmen in Kontakt zu bringen. Und das hat eben dazu geführt, dass nicht nur viele Ausbildungsplätze jetzt besetzt sind, sondern dass eben auch viele der jungen Menschen eben auch motiviert sind, in ihrer Region zu bleiben.
Das sind jetzt die, motiviert werden sollen zu bleiben. Was ist denn mit denen, ja, die erstmal zum Studium in ein anderes Bundesland gezogen sind? Wie holt man die wieder zurück?
Da gibt es auch einige Gemeinden, die Rückkehrmessen veranstalten oder eben versuchen, die Vorteile ihrer Region durch Imagekampagnen zu verdeutlichen. Und hier kommt es natürlich auch wieder darauf an, dass Gemeinden damit werben, dass sie eben gute Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder organisieren, dass sie aber auch dass die digitale Anbindung stimmt, also dass man eben auch Homeoffice machen kann und aber auch Infrastruktur. Struktur, verkehrstechnisch ist natürlich auch wichtig, dass der ÖPNV auch stimmt. Das sind nur Beispiele, wie es gelingen kann, eben die Region attraktiv zu machen. Und viele Gemeinden sind da auch schon gut dabei.
Wie ländliche Kommunen versuchen, der Abwanderung von jungen Menschen entgegenzuwirken, darüber haben wir mit Katharina Hinz gesprochen. Sie ist Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Und nicht nur im thüringischen Steinbach-Hallenberg, wie eben gehört, versuchen Unternehmen schon sehr früh, junge Menschen an sich zu binden. Gleich mal ein Beispiel aus Japan. Eben haben wir ja schon von sogenannten Klebemitteln gehört, auf die Bürgermeister in ostdeutschen Kommunen setzen, um junge Menschen auch langfristig an ihre Heimat zu binden. Interessanterweise sind die Maßnahmen gegen Abwanderung in Japan sehr ähnlich. In einer Kleinstadt im Südwesten des Landes sorgt eine Schülerfirma für erste Kontakte zur heimischen Wirtschaft. Und ist der Kontakt einmal da, so die Hoffnung, bekommen sie später Lust, dort zu arbeiten und wandern nicht ab. Das Projekt ist außergewöhnlich, auch weil es mit den üblichen strengen Unterrichtsformen bricht, wie Felix Lill bei einem Besuch beobachten konnte.
Kotone Kubo ist nervös. Schafft es ihr Jahrgang, so wie die vorigen, die Ehre der Schule zu retten? Kann auch diese Klasse das eigene Unternehmen erfolgreich führen?
Wir haben noch Probleme mit unseren Produkten. Das Design ist nicht ganz fertig. Die Größe, auch den Verkaufspreis haben wir noch nicht ganz entschieden. Und so langsam läuft uns die Zeit davon. Wir haben unterschätzt, wie kompliziert das alles ist.
Die 14-jährige Kotone Kubo ist Vorsitzende eines Unternehmens namens Links, das an der Meikyo Gakuen, der Mittel- und Oberschule der 35.000 Einwohnerstadt Fuchu in der Präfektur Hiroshima, jedes Jahr von der 7. Klasse gemanagt wird. Dieses Mal, erklärt Kotone Kubo, stellen die rund 20 Schülerinnen und Schüler eine Uhr und eine multifunktionale Federtasche her. Später im Verlauf des Schuljahres wird die Klasse ihr Produkt, dessen Produktionskosten ihnen Betriebe aus dem Ort erstatten, auf einer Messe verkaufen müssen.
Bis dahin müssen wir uns jetzt beeilen. Wir sprechen uns jetzt hier in unserer Unternehmenszentrale ab, um unsere Marketingstrategie mit der Produktion abzustimmen.
Es muss schnell gehen, genau wie in der echten Wirtschaft. Und dies soll bei dem Projekt möglichst realitätsnah simuliert werden. Initiator ist der Unternehmer Katsuaki Tateishi aus Fuchu. Wir haben mit diesem Schülerunternehmen, das seitdem als eigenes Fach in der Schule gelehrt wird, vor 6 Jahren angefangen. Das Konzept habe ich mir mit dem Schuldirektor ausgedacht. Wir wollten, dass sich die Schülerinnen ihre eigenen Produkte ausdenken und dann mit Unternehmen aus dem Ort zusammenarbeiten. Tateishi, dessen gleichnamiger Betrieb unter anderem elektronische Auskunftsschilder herstellt, ist mit dem Konzept japanweit bekannt geworden. Denn hierbei geht es auch um eine Art Standortpolitik. Im alternden und schrumpfenden Japan geht die Bevölkerung nämlich gerade in kleineren Städten rasant zurück. In Fuchu etwa lebten 2004 noch 47.000 Menschen. Heute sind es schon 12.000 weniger. So fehlt den Betrieben der Nachwuchs. Steuereinnahmen sinken. Kommunen droht die Pleite. Katsuaki Tateishis Gedanke, wenn die Schüler für ihr Schulprojekt mit den Betrieben aus dem Ort zusammenarbeiten müssen, lernen sie die lokale Wirtschaft kennen. Und vielleicht bekommen sie dann später Lust, dort zu arbeiten und wandern nicht ab. In den Unterricht schicken wir auch Betriebe aus dem Ort, zum Beispiel aus dem Holzbau, einen Schneiderbetrieb oder einen mit 3D-Drucker. Aber vor allem müssen die Kinder bei den Betrieben anrufen, um Angebote und Kostenvoranschläge bitten, damit diese die von den Schülern entworfenen Produkte fertigen. Und darauf aufbauend müssen sie dann entscheiden, wie teuer sie ihr Produkt anbieten können. Vertreter der kooperierenden Betriebe erklären Grundzüge der BWL. Die Schüler planen an im Klassenzimmer aufgestellten Tischinseln dann Marketing, Produktion, Buchhaltung. Das Ganze ist also längst nicht nur Unterricht als Standortförderung, sondern auch ein für Japan fast schon revolutionärer Lehransatz. Denn normalerweise findet Schulunterricht im ostasiatischen Land weniger interaktiv statt, erklärt Vincent Lesch, Japanologe und Bildungsexperte an der Universität Heidelberg.
Der Unterricht in Japan ist traditionell eher frontal. Der Lehrer redet, schreibt dabei gegebenenfalls an die Tafel oder das Whiteboard und die Schüler hören zu, schreiben im besten Fall mit. In regelmäßigen Abständen wird das Gelernte dann in standardisierten Tests abgefragt, meistens Multiple Choice. Und ähnliche Tests gibt es dann auch als Eignungsprüfung für die nächsthöhere Schulform oder die Uni.
So lehrt die Arbeit mit dem Startup Links die Kinder auch seltene Fertigkeiten in Sachen Problemlösung. Mit erstaunlicher Wirkung, beobachtet die Lehrerin Kaori Mishima.
Viele Kinder in diesem Alter sind heute kaum in der Lage, 5 Minuten frei über ein selbstgewähltes Thema zu sprechen. Das hat wohl auch mit Social Media zu tun. Aber indem sie hier immer sprechen und Fragen beantworten müssen, werden sie sehr schnell viel mutiger. Und der andere Effekt könnte eben sein, dass die Kinder sehen, dass sie für einen Job in einem funktionierenden Unternehmen nicht nach Tokio müssen, sondern dass es das auch hier gibt.
Die Effekte für den Wirtschaftsstandort Fuchu wiederum werden sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Dann werden die ersten Absolventen der Schule auch die Uni abgeschlossen haben. Schon jetzt aber arbeiten einige Schüler bei Betrieben aus Fuchu in Aushilfejobs.
Auf die Walz zu gehen, das war früher mal ein Muss für Handwerkerinnen und Handwerker. Bedeutet, nach der Gesellenprüfung geht es erst einmal auf Wanderschaft, manchmal quer durch Deutschland, manchmal quer durch Europa, um sich in möglichst vielen Betrieben ergänzende neue Fähigkeiten anzueignen. Beim sogenannten Projekt Walz 4.0 führen die Wege in der Regel nicht ganz so weit. Das Ziel ist aber ähnlich, den Horizont der beruflichen Kenntnisse zu erweitern. Dazu arbeiten bei dieser Art von Walz als junge Meisterschülerinnen und Schüler zusammen mit Studierenden an einem gemeinsamen Projekt. Und mit dieser frühen Zusammenarbeit werden idealerweise schon erste Missverständnisse zwischen Theorie und Praxis abgebaut. Thomas Wagner stellt das Projekt und seine Beteiligten vor.
Julian Herzig ist seit kurzem Zimmerermeister aus dem baden-württembergischen Duningen.
Das ist auch oft im Alltag auf der Baustelle, wenn da ein fertiger Ingenieur kommt als Bauleiter und einem was sagt, wie man es machen soll. Das funktioniert einfach oft nicht, weil dem vielleicht auch die andere Perspektive fehlt und uns fehlt vielleicht die Perspektive manchmal andersrum.
Bauingenieure oder Architekten haben manchmal kein Gespür für die praktischen Probleme auf einer Baustelle. Handwerkern wiederum fehlt manchmal der theoretische Hintergrund. Genau das ist der Ansatz für das Projekt Walz 4.0, an dem sich Hochschulen und Handwerkskammern aus der 3-Länder-Region am Bodensee beteiligen. Schon in der Ausbildung sollen Studierende der Fächer Architektur und Bauingenieurwesen sowie Meisterschüler aus Bauhandwerkberufen gemeinsam ein Projekt angehen. Das erste Gemeinschaftsprojekt wurde kürzlich abgeschlossen.
Wir haben zusammen diesen Makers Cube Knotenpunkt hergestellt. Das war die Bachelorarbeit von den Studierenden.
So Simon Haberstroh aus Bösingen bei Rottweil. Seinen Meisterbrief im Zimmererhandwerk hatte er erst kürzlich bekommen. So ein Makers Cube Knotenpunkt ist eine komplizierte Sache. Da geht es darum, die aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zulaufenden Holzbalken eines Fachwerkgebäudes miteinander zu verbinden. Ein Projekt, bei dem die Kenntnisse sowohl der Studierenden als auch der jungen Handwerker gefragt sind. Auch Julian Herzig hat dabei mitgemacht.
Das war ein interessanter Austausch, Leute aus der Praxis, Leute aus der Theorie. Man hat andere Blickwinkel gesehen und es war, glaube ich, für jeden sehr aufschlussreich.
Sowohl für die Meisterschüler als auch für die beteiligten Studierenden der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz, kurz HTWG.
Die HTWG hat praktisch eine Kooperation mit uns gestartet mit dem Namen Walz 4.0 und wir haben dann im ersten Schritt über einen Workshop mit Studierenden und mit angehenden Meistern das ganze Ding erstellt.
Erklärt Richard Gundel, der als ausgebildeter Zimmerermeister an der Bildungsakademie Rottweil der Handwerkskammer Konstanz als Dozent unterrichtet. Diese Kooperation zwischen Bildungsakademie und Hochschule soll keine Eintagsfliege bleiben, denn Walz 4.0 ist ein sogenanntes Interreg-Förderprogramm der Europäischen Union. In diesem Fall können Hochschulen und Handwerkskammern aus der Mehrländerregion Bodensee Gelder für Projekte beantragen, die Meisterschüler und Studierende aus dem Baubereich gemeinsam bearbeiten. Professor Michael Bühler von der Fakultät für Bauingenieurwesen an der HTWG Konstanz.
Wir müssen vor allem auch Fertigkeiten vermitteln, wie man Projekte umsetzt. Und da ist es ja oft das Problem. Ja? Schöne Pläne hat man, aber oft funktionieren sie nicht. Gerade wenn es um Innovation geht, ist die Implementierung eigentlich die größte Herausforderung. Wenn wir jetzt noch enger mit dem Handwerk arbeiten, ich glaube, dann können sich Synergien entwickeln, die auch neue Ideen gebären können.
Also so als Planer sitzt man ja vorm Rechner und überlegt sich, wie könnte jetzt eine tragende Konstruktion aussehen. Und da fehlt uns einfach so ein bisschen, finde ich, der Praxisbezug. Also wir wissen überhaupt nicht, wenn wir diesen Anschluss so oder so auslegen oder entwerfen, ist das überhaupt montierbar, ist das überhaupt baubar? Und da kann man relativ viel eben von Leuten, gerade von Zimmermännern oder Schreinern eben lernen im Holzbau.
Ergänzt Finn Lessig, der in Konstanz Bauingenieurwesen studiert und bei den nächsten Wald 4.0 Projekten gemeinsam mit Meisterschülern aufs Neue eine vorgegebene Aufgabe anpacken will. Dass sich das Programm erst einmal auf Studiengänge und Handwerksberufe aus dem Baubereich konzentriert, hat einen simplen Grund. Der Klimawandel. Energie und damit klimaverträglichere Häuser werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Und genau hier, so der Ansatz von Walz 4.0, ist die Zusammenarbeit von Bauingenieuren und Architekten sowie jungen Bauhandwerkern besonders gefragt. Eine Zusammenarbeit, die idealerweise schon in der Ausbildung beginnen soll.
Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.